Römer 11, ab Vers 33. Heute soll es eigentlich um den Vers in Römer 12, Vers 1 gehen, aber ich denke, es macht sehr viel Sinn, eben diese Verse noch mitzunehmen. Und ab Vers 33 im 11. Kapitel schon zu lesen. Schlag diese Stelle gern mit mir auf. Eins, zwei, da ist es. Ja, das muss nicht immer brennen, aber... Gut, ich lese vor. Paulus schreibt: O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich denke, gerade der Anfang dieser Stelle passt auch sehr gut zu dem Psalm, den wir zum Anfang gelesen haben, wo es um das ganze Herz geht, das zum Lob Gottes eingeladen wird. Und auch hier stimmt Paulus in den Lob ein. Ich möchte zunächst für das Wort danken. Ich werde jetzt kurz mit mir still. Danke, Herr, für dein Wort, das reich ist, das deiner Gnade entspringt. Wir möchten darauf hören. Bitte lehre uns zu verstehen. Hilf mir auch, die rechten Worte zu finden. Und hilf, dass die Gemeinde gestärkt am inneren Menschen wird und dass wir nicht gefangen in dieser Welt, Herr, sondern dass wir zu dieser Ermahnung, zu der Vollbringung, die uns Paulus hier auch ermahnt, bring uns zu diesem Punkt, Herr, in dem wir dich erkennen. Deine Güte, deine Dankbarkeit, deine Güte, deine Gnade erkennen, Herr, und dankbar werden. Amen.
Amen.
Ja, worum geht es eigentlich an dieser Stelle? Eine sehr bekannte Stelle, eine wunderschöne Stelle. Ein Höhepunkt in gewisser Weise im Römer. Es geht um eine Ermahnung, Römer 12, Vers 1. Paulus beginnt mit dem Wort: Ich ermahne euch nun, so wird es zumindest in Schlachter, heißt es da. Ich ermahne euch nun. So ähnlich steht es in anderen Übersetzungen, zumindest sinngemäß. Und ich ermahne euch nun, deshalb, oder all diese Übergänge, wir sehen, dass Paulus sich auf etwas, eine Schlussfolgerung zieht von etwas, was schon gesagt ist. Und was er auch gleich im nächsten Nebensatz sagen wird. Da ist etwas, was eine Schlussfolgerung ein Verändern bei uns hervorrufen sollte. Ich erlaube mir, das kurz zusammenzufassen, was vorher stand. Ich denke, in diesem reichen Brief behandelt Paulus viele Themen, aber klar, es geht sehr stark um die Grundfragen eigentlich des Glaubens, des Christseins und unserer Stellung vor Gott. Die Frage, wie werden wir überhaupt gerecht vor Gott? Wie kann Gerechtigkeit und Gnade gleichzeitig geschehen? Welche Rolle hat der Glaube darin? Welche Rolle hat das Gesetz noch auch für den Gläubigen? Wie sieht das Verhältnis des Gläubigen zur Sünde nun aus? Und dann vielleicht auch, in welcher Art er nun lebt. Also wir sehen solche Stellen, wo es um das Leben im Geist oder unter der Herrschaft des Heiligen Geistes geht. Dass unser Leben in der Hoffnung auf den Herrn ausgerichtet ist. Und schließlich betrachtet Paulus auch, wie wundervoll Gott eigentlich seinen Ratschluss schon ist auch tot, okay. Müsste. Oh. Jetzt müsste es hoffentlich gehen. Die Übertragung müsste jetzt gehen, oder? Also im letzten Punkt. Paulus fasst es zusammen und beschreibt auch, wie Gott sein Versprechen eigentlich wundervoll hält. Seine Verheißungen, seine Erwählung mit dem Volk Israel und was es auch für die Gemeinde gilt. Und nach all diesem sagt er eben, also kommt er zu diesem Lob und sagt, ich ermahne euch nun. In all dem, was er vorher lehrt, schreibt, erkennt Paulus selber, wie tief und wie weit die Weisheit und die Gnade Gottes greift und geht. Er staunt und lobt Gott. Und genau diese Gnade, die führt Paulus hier zu dieser Erkenntnis eigentlich. Deshalb, nun muss ich euch ermahnen, im Angesicht, also Schlachter schreibt, im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes. Ich glaube, in moderneren Luther-Übersetzungen, ich weiß nicht, wie es in älteren heißt, aber da heißt es, durch die Gnade Gottes ermahne ich euch, oder ich ermahne euch durch die Gnade Gottes. Also das ist der Grund, weshalb diese Ermahnung an euch gerichtet wird. Durch die Barmherzigkeit Gottes. Das, was jetzt kommt in dieser Ermahnung, so scheint es mir, bereitet viel Unbehagen, wenn wir nicht verstanden, wie tief die Barmherzigkeit in unserem, also Gottes auch für uns gilt. Es bereitet Unbehagen in seiner Forderung, wenn wir nicht erkennen, wie weit diese Barmherzigkeit greift, also wenn wir nicht praktisch von Anfang lesen und wirklich dran glauben, haben wir hier eine Schwierigkeit. Und ich denke, das soll uns immer wieder klar sein und es soll auch unser erstes Ziel sein, nicht ein religiöses Handeln hervorzurufen. Ja, tu das, dann wirst du. Sondern wir sind als Gemeinde nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund der Gnade, aufgrund der Botschaft, aufgrund aus einer lebensverändernden Gnade sind wir da, wo wir sind. Gut, was ermahnt denn Paulus hier? Laut Paulus seiner Meinung soll die Antwort des Gläubigen auf diese Erkenntnis, die wir gehört haben, im Folgenden sein. Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ein Opfer sollt ihr sein. Ja, das schreibt wirklich ein Opfer. Ich muss wahrscheinlich einige Missverständnisse doch kurz aus dem Weg räumen, weil ich meine zumindest, dass wir heute das Wort sehr leichtsinnig vermischen mit etwas, was es eigentlich nicht bedeuten sollte. Ein Opfer, du bist ein Opfer. Die Opferidentität. Damit wird heute häufig gemeint, oder jemand gemeint, er ist ein Opfer, der entweder begründet oder unbegründet vermeintlich ungerecht behandelt wird und es darin verharrt oder leider auch diesen Status des Opfers nutzen möchte, um an sein Recht über Umwege zu kommen. Ja, also Opfer wird teilweise als Macht auch missbraucht, aber eine eigenartige Beschreibung, Opfer. Zum Beispiel, weil ich ein Opfer bin, muss jetzt das und das geschehen. Gerechtigkeit muss geschehen. Häufig im Sinne von menschlicher Gerechtigkeit, Gleichstellung. Ja, das, was bei dir jetzt übel ist an der Waage, das muss ich jetzt haben. Und ich denke, im fernen Sinne ist dieses Verständnis des Opfers, es, auch wenn es auf eine gewisse pervertierte Weise doch von Christen und von dem Verständnis von Jesus Christus abgeleitet. Opfer. Ja, Jesus, der Gerechte, wurde unrecht behandelt, zum Beispiel auch. Von der Welt wurde er unrecht behandelt und er nahm diese Behandlung an wie ein Lamm. Er hat sich dem ergeben. Er wurde abgelehnt und wurde wie ein Verbrecher getötet. Und in gewisser Weise auch das Opfer, das dargebracht wird, also im Sinne von, ich mache das anders. Das Wort Opfer, aber soweit ich das verstehe, oder auch die Rolle von unserem Herrn Jesus, der das Opferlamm war, beschreibt eigentlich seine Haltung nicht zu den Menschen, nicht gegenüber den Menschen, sondern er ist das Opfer für Gott, den Vater. Hauptsächlich beschreibt es Jesu Rolle bei der Erlösung und auch seine Haltung gegenüber dem Vater und dem Strafgericht, das er anstatt von uns ungerechterweise annahm. Und dieses Opfer ist eine Gabe an den Vater, eine Wiedergutmachung, eine Zufriedenstellung oder ja, der Forderung Gottes an uns. Das ist etwas, was Gott gebührt, ein Opfer. Ich denke, wir haben heutzutage wirklich wenig Verwendung für dieses Wort als eben diese pervertierte Bedeutung. Vielleicht bringen wir unseren Kindern bei, sei nicht so, hab nicht so eine Mentalität, jetzt hatte ich jemand verletzt, sondern stehe dein Mann oder deine Frau, ich weiß es nicht, was wir sagen, wie wir denken. Aber schaut, was das Wort eigentlich im ursprünglichen Sinne bedeuten sollte und in welchem Kontext das Wort auch seine Bedeutung gewinnt. Eine Gabe an Gott. Hebräer 9, eine bekannte Stelle, bei der es um das Priesteramt geht, das Priesteramt von Jesus, aber auch den Opferdienst teilweise beschreibt, wie er war und wie er jetzt sein wird. Ich möchte aber nur diesen Vers 14 hier vorlesen, Ausschnitt rausgenommen. Also zuerst ging es an dieser Stelle um die Rolle des Opfers im Alten Bund und jetzt schreibt der Autor im Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, also das ist das Opfer hier, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat. Er ist nicht ein Opfer von Menschen, Opfer von Gott. Als ein Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Zwei Dinge nochmal zu dieser Stelle. Also außer dieser, dass das Opfer hier eine Weihgabe ist. Wir Gott, dem Vater, damit Gerechtigkeit geschieht. Schaut mal, was für eine Funktion hier das Opfer hat. Euer Gewissen reinigt von den toten Werken. Damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Diese Stelle hat viel auch mit der Stelle, die wir heute in Römer 1, also 12, 1 gelesen haben, zu tun. Erstens wird hier so eine Art die Grundlage nochmal vielleicht beschrieben für unsere Beziehung zu Gott. Reinigung, Gnade, Frieden mit Gott. Aber dann werden wir aufgrund dieses Werkes, damit ihr lebendig Gott dienen könnt. Und das ist das, wozu uns auch Römer 12, 1 ermahnt. Ihr sollt ein lebendiges Opfer sein. Also, das ist ein anderes Bild, aber der Sinn ist sehr ähnlich trotzdem. Hier dem lebendigen Gott dienen könnt. Also, ein Dienst, ein Sklavendienst, also, ich weiß nicht, ob es hier Sklave gemeint ist, aber ein Dienst ist unterordnet. Euer Leben soll Gott, zu Gottes Dienst bereitet werden. Und ihr sollt geheiligt werden, also gereinigt werden. Opfer ist eine Gabe oder eine Hingabe an Gott. Es ist nicht nur ein Geschenk, wie wir vielleicht das als Wichtelgeschenk untereinander zu Weihnachten tun, wo wir vielleicht ein Geschenk aussortieren, das wir nicht unbedingt wollen. Ein Opfer ist ein Geschenk der ganzheitlich vollständigen Hingebung. Also das Lamm wird geschlachtet. Es muss sterben. Und in diesem Wort Opfer verbinden wir eben genau diese Bedeutung. Ganz. Das ist nicht so, dass du da mal eine Stunde bleibst und dann zurückkehrst. Das gilt sicherlich hauptsächlich, also wortwörtlich gilt es natürlich für das Lamm im Alten Testament, für die Opfer, auch für Jesus Christus. Für uns bedeutet es eher etwas Bildhaftes, aber wir werden nochmal drüber nachdenken. So, und jetzt schreibt Paulus in dieser Stelle 12, Vers 1, dass dieses Opfer, das wir bringen sollen, nun auch unseren Leib betreffen soll. Wir sollen also nicht nur bei der Erkenntnis bleiben, die wir vielleicht gewonnen haben, verstanden haben. Du hast erkannt, dass der Herr für dich gestorben ist? Nein, das soll nicht hier stehen bleiben. Es soll dich ganzheitlich betreffen. Dein Leib dem Herrn als Opfer geben. Mit Leib ist vielleicht hier sowas, also wir vieles von dem, was in dieser Welt geschieht, ob wir jetzt nun für uns Essen besorgen, uns ein Haus über den Kopf bauen, betrifft eben unseren Leib. Und ich denke, dass all diese Aspekte hier von Paulus auch wörtlich gemeint sind. Also das, was dich ausmacht, was dich antreibt, das soll Gott geweiht werden. Lebendig, sagt er hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Übersetzungen heißt. Dieses Wort habe ich nicht großartig nachgeschlagen, aber wir verbinden viel mit dem Wort lebendig. Manche sehen darin gleich so ein, ja, es soll nicht nur ein äußeres Ritual sein, sondern es soll etwas Wahrhaftiges, etwas Lebendiges, etwas vielleicht auch immer wieder Fortwährendes, Kommendes in unserem Leben bedeuten. Es soll der Wahrheit entsprechen, das, was wirklich wahr ist, wirkliches Leben. So soll es gegeben werden. Ganz ergebend. Heilig meint hierfür Gott ausgesondert. Oder Ja, ausgesondert ist, denke ich, ein gutes Wort. Also kennt wahrscheinlich, die meisten von euch kennen wahrscheinlich gut diese Bedeutung. Also Heiligung, etwas aus der Welt, also für Gott ausgesondert. Auch das Lamm, das für Gott im Alten Testament gewählt wurde, war auch ein besonderes. Es wurde auch aus allen herausgewählt. Und so soll auch unser Denken, unser Handeln, unser Leib nicht nach Prinzipien dieser Welt, sondern für Gott bestimmt geheiligt werden. Sicherlich hilft uns auch zum Beispiel der Vers 2 zu verstehen, was diese Heiligung bedeutet. Ja. Vielleicht nochmal, da heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Das ist ein Kapitel für sich selbst, werden wir heute nicht behandeln, was das bedeutet, was das für ein Bild ist. In eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Aber diese Heiligung, diesen Aspekt des Dienstes, dieses Opfers, wir sehen den auch nochmal im Römer, schon vorher, einige Kapitel, Kapitel 6 zum Beispiel. Lass uns das auch gerne mal aufschlagen, das sind einige Verse. Kapitel 6, ab Vers 12, da heißt es zum Beispiel, euer vergängliches Leben darf also, Entschuldigung, vielleicht kurz zur Ergänzung dazu, ich habe einige Bibelübersetzungen hier verglichen. Ich finde, sinngemäß finde ich hier die Neue Genfer sehr gut, leicht zu verständlich. Deswegen lese ich diese mal vor. Vergleicht sie gerne mit euren Übersetzungen. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, eure Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorn zu enthalten. Also nochmal, nicht weil es eine gute Übersetzung ist, sondern ich denke, es ist leicht zu verstehen im heutigen Deutsch und sinngemäß. Vers 19 vielleicht nochmal. Einige Verse überspringen. Da heißt das, ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst. Also wieder dieser Mahnung von Paulus und er will uns was zu verstehen geben. Dass ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst, damit wir das Ergebnis eines geheiligten Lebens sein. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Willen Gottes, sein Gesetz anstreben, sich von ihm ausrichten lassen, sich erneuern lassen, das hat mit Heiligung zu tun, die auf den Glauben, die auf die Gnade folgt, hier. Und schließlich schreibt er in diesem Römer 12, Vers 1, diese Passage, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was meint hier Paulus mit dem Wort Vernunft? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich jeder, der so im Deutschunterricht saß, hat vom vernünftigen Mensch gehört. Aber was meint hier Paulus? Wahrscheinlich eine gute Übersetzung ist sowas wie angemessen. Eine logische Folgerung. Also diese Art des Opfers, des eures Lebens, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Das ist, wie ihr mit Vernunft auf das reagiert, was Gott euch geschenkt hat. Das ist wahrscheinlich eine gute Übersetzung. Das ist eine angemessene Antwort auf das, was Gott uns geschenkt hat. Entgegen dem atheistischen Geist wer wohl sagen würde, ein Opfer, schon bei dem Wort würde er sich anstoßen, der eben nicht erkennt und ich erkennen möchte, ehrlich gesagt, dass Gott gnädig ist. Ist Vernunft hier sehr wohl richtig gebraucht? Es ist vernünftig, Gott das zu geben, was ihm zusteht. Gott zu fürchten. Es ist vernünftig, sein Leben ihm zu geben, zu opfern. Das will Paulus hier sagen. Im nächsten Teil der Predigt möchte ich nun die Frage aufwerfen, wie könnte zum Beispiel so ein vernünftiger Gottesdienst aussehen? Also Gottesdienst, wie Paulus das hier gebraucht, also nicht unbedingt Gottesdienst, wie wir das jetzt sonntags pflegen, sondern der Gottesdienst, das Leben eines Gläubigen gegenüber seinem Herrn. So, im weiteren Sinne verstanden. Wie sieht solch ein Opfer aus? Ihr wisst, dass ich letzte Male immer die Jünger betrachtet hatte. Und ich denke, das lässt sich gut auch hier nochmal darstellen. Die Jünger hätten nach dem Dienst an den Herrn auch sagen können, gut, jetzt ist es vernünftig, für meine Rente zu sorgen, für meine Kinder, eine Familie zu gründen. Aber sie gaben ihr Leben der Gemeinde oder dem Dienst an den Herrn. Das war in ihrem Ermessen richtig. Aber das ist eben auch ein Beispiel für ein Opfer an Gott. Ja, sie geben, sicherlich haben Familien immer noch gegründet, soweit ich das weiß, von manchen zumindest gehört habe, besser gesagt, ich weiß nicht genau. Sicherlich haben sie auch privates Leben gehabt, aber in einer Form, wo sie ihr Leben dem Apostelamt, dem Gelistenamt, Diakonenamt der Gemeinde gewidmet haben und auch ihrem Herrn, weil es seinem Wunsch entsprach. Sie haben ein Beispielsleben geführt von diesem Vernünftigen, von dieser vernünftigen Antwort auf die Gnade Gottes. Aber mir sind noch einige weitere Personen im Evangelium aufgefallen, die für uns auch von großem Wert, Beispielswert sein können. Nicht in ihrer menschlichen Art, aber als eine Ermutigung im Glauben. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch von einigen Frauen zu erzählen, die wir im Evangelium kennenlernen. Aber wie gesagt, wir können in der Bibel und auch sicherlich bei den Gläubigen viele Beispiele für dieses Opfer, Gott wohlgefällige Opfer finden. Im Evangelium finden wir viele Frauen, die ihr Leben dem Dienst ihm gegenüber und später seinen Jüngern und der Gemeinde gewidmet haben. Lass uns Matthäus 27 aufschlagen zum Beispiel. Das ist interessant, sie werden einfach so kurz abgefertigt. Es sind menschliche Geschichten. Aber sie zeigen uns Menschen, die ihr Leben in gewisser Weise dem Dienst gewidmet haben. Schaut mal, ab Vers 56 lesen wir einige Verse. Es waren aber dort viele Frauen. In diesem Kontext, da geht es um die Hinrichtung von unserem Herrn Jesus. Und dort heißt es waren dort auch viele Frauen, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Und unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Ja, also auch Mütter von den Jüngern teilweise, viele Frauen. Wahrscheinlich hatten sie nicht so viel zu befürchten von den Römern, oder vielleicht wurden sie auch von den Juden keine größere Beachtung geschenkt, sind nur Frauen. Und sie hatten die Möglichkeit, Zeugen zu sein. Wir sehen zum Beispiel auch in Johannes Evangelium, dass auch der Johannes, der Jünger scheinbar dabei irgendwie war. Oder zumindest dieser Mann, der umbenannt wird. unbekannt, nicht genannt wird, dessen Name nicht genannt wird. Wir sehen diese Frauen hier. Aber nicht nur hier. Die haben sich nicht nur ergötzt, unser Herr geht jetzt, furchtbar, schlimm. Nein, schaut mal, Vers 61. Sie haben bis zu seiner Grablegung eigentlich ausgehalten. Da heißt es in Vers 61, es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Das ist dann, als Jesus praktisch bestattet, hingelegt wurde. Wir wissen, da gab es das dauerte bis zum Abend und bis dieses Erlaubnis kam, dass man ihn begraben oder in das Grab legen darf. Das hat sicherlich gedauert. Und sie waren die Zeugen. Ja, aufgrund von ihren Augenzeugnis steht vielleicht all das, was wir hier auch lesen. Oder zumindest von dieser Hinrichtung. Ich glaube, dass diese Frauen erkannten, haben die Gnade Gottes in Jesus erkannt. Nicht, dass sie alles verstanden. Ich denke, es lag außer ihres Vermögens. Aber sie wussten, dass es wert ist, jetzt diesem Herrn zu dienen. Sie haben ihn lieb gewonnen. Und wir wissen auch, dass sie später in der Gemeinde waren und auch dort ihren Dienst taten. Wir wissen auch hier, dass einige dieser Frauen bereits Kinder hatten, die erwachsen waren. Und man hätte vielleicht sagen können, ja, ist das denn vernünftig, was ihr da macht? Ihr folgt einem Wanderprediger. Ist es denn vernünftig? Das fand ich sehr interessant, als wir gestern telefoniert hatten, diese Frage, ja, inwieweit ist das vernünftig? Ne? Ich denke, aus menschlicher Perspektive müsste man sagen, ja, die haben jetzt nicht für die Iren gesorgt, also ihre Kinder vielleicht, nur einige, die vielleicht unterwegs waren. Aber sie haben für sich entschieden, wir wollen diesem Herrn ein Opfer geben. Unser Leben, wir wollen ihm dienen. Altersvorsorge? Irgendwelche Versicherungen, die wir heute abschließen? All die Alltagshektik, die Pläne, die wir haben, das sehen wir bei diesen Frauen nicht. Sie haben sich dahingegeben, dem Dienst. Sicherlich, ich will jetzt das nicht alles blumig malen, romantisch. Es hat seine Nöte, aber ich denke, sie sind ein wundervolles Vorbild. Einige dieser Frauen waren auch bei der Auferstehung, die ersten Zeugen der Auferstehung. Kapitel 28, Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Ja. Sie haben sich auch nicht entmutigen lassen. Wunderschön, sehr gut. So, noch kurz, lass mir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte noch kurz ein weiteres Beispiel. Guten Morgen. Ich möchte ein weiteres Beispiel der Vernunft, der richtigen Antwort auf Gottes Barmherzigkeit euch aufzeigen. Schlag mit mir Matthäus 26 auf. Matthäus 26, ab Vers 6. Kennt alle diese Geschichte, sie gibt es in verschiedenen Variationen, ein bisschen in Evangelien. Wir lesen hier nach Matthäus 26, Vers 6 bis 12. Da heißt es, als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche, voll kostbaren Salböls, und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? In Klammer auf, meine persönliche Übersetzung, wie unvernünftig. Was machst du denn da, Frau? Vers 9, Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen: Warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, dass sie dieses Salböl auf mein Leib goss, hat sie mich zu Begräbnis bereitet. Vers 13 will auch Jesus etwas klar machen, dass dieses Beispiel in der ganzen Welt gepredigt werden soll. Die Jünger, die hier unwillig werden, sprechen: Wozu diese Verschwendung? Was machst du da, Frau? Was machst du da? Das ist nicht vernünftig, was du machst. Und so kann auch der Gottesdienst in so mancher Augen unweise, unvernünftig wirken. Doch letztlich ist die Frage, ob du wirklich die Gnade des Herrn erkennst und ob du dementsprechend eine angemessene Antwort Gott gegeben hast oder gibst. Hier erfährt diese Sünderin, dass ihre Schuld vergeben ist. Sie nimmt nun alles, was sie hat, das Kostbarste, und salbt Jesu Füße. Sie schüttet es über ihm aus. Und für sie war es das wert. Es war angemessen. Letzter Abschnitt. Es ist sinnvoll nun auch, dass wir uns selbst fragen, wie sieht eigentlich unser vernünftiger Gottesdienst? Also nicht im Sinne von Vernunft, dass wir alle gesittet, gekleidet sind, dass wir uns im Rahmen der sozialen Normen miteinander begrüßen und überhaupt begrüßen, also nicht im Sinne dieser Vernunft, sondern im Sinne der Vernunft der angemessenen Antwort auf Gottes Gnade. Es soll nicht so sein, dass wir uns in unserem Leben nur um uns wieder drehen, um die weltlichen Dinge oder gar sogar in Sünde fallen. Und deswegen gilt die Frage an dich: Hast du eine vernünftige Antwort an Gott gegeben? Paulus ermutigt und ermahnt uns hier, unser Leben zu überdenken und eine angemessene Antwort Gott zu geben. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leib darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Soweit für heute. Amen.